Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute freue ich mich auf Sternekoch Vincent Klink, der mir aus Stuttgart zugeschaltet ist. Hallo, Herr Klink.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Vorneweg herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sie hatten in der letzten Woche Geburtstag und sind 71 Jahre alt geworden.
Ja, das kommt jedes Jahr vor.
Aber nicht, dass Sie 71 werden.
Nee, aber ich bleib's im Kopf trotzdem.
In Ihrem Online-Tagebuch habe ich gelesen, Ihr Geburtstagsessen waren Pellkartoffeln mit Spinat und Rührei, zubereitet von Ihrer Frau. Hatten Sie sich das gewünscht?
Nee, das kam von selber, weil meine Frau eigentlich so mit mir verbunden ist, dass sie sowieso eigentlich schon vorher weiß, was ich denke.
Sie schreiben ja auch, dieses Essen spendet mir Glück. Was schätzen Sie denn so an Kartoffeln mit Spinat?
Ja, dieses Essen war eigentlich Luxus. Ich bin ja so auch ein bisschen politischer Koch, weil Essen und Hunger, das hat schon mit Politik zu tun. Und unser Luxusbegriff, der hat sich irgendwie in den Köpfen verschoben. Also ich finde zum Beispiel irgendein Hummer, der aus USA rübergeflogen wurde, empfinde ich überhaupt nicht als Luxus, sondern eher als obszön. Aber eine Kartoffel, die wirklich nach Kartoffel schmeckt und nicht nach Kunstdinger und das Spinat und ein Ei von einem verantwortungsbewussten Bauern, so wie wir das in unserem Betrieb haben, das sind für mich eigentlich Luxusprodukte, also die man auch verteidigen muss und für die man auch ein bisschen kämpfen muss. Nicht mal unbedingt für die 60 Millionen Deutschen, die gerne schlecht essen, sondern fast egoistisch, es geht auch um mich und eben um meine kleine Kundschaft, die ich so habe und Gefolgschaft.
Wie viel ist eigentlich Talent und wie viel ist Handwerk in Ihrem Beruf, Herr Klink?
Oh, das ist sicher dasselbe wie in vielen anderen Berufen, auch in der Kunst. Es ist einfach 99% Schweiß und 1% Genie. Ich glaube, das trifft es ungefähr.
Ich kenne es ja nur von der anderen Seite, also vom Essen her. Und da frage ich mich manchmal, kann man sich denn eigentlich einen guten Geschmackssinn aneignen? Also wenn da zum Beispiel diese berühmte Explosion am Gaumen beschrieben wird, das erlebt doch nicht jeder, oder?
Ja, das kann man heute natürlich immer wieder erleben, aber meistens ist man nicht darauf vorbereitet. Und das sind ja auch Effekte und unsere heutige Zeit baut schon sehr auf Effekten auf. Also wenn Sie jetzt in ein Konzert gehen, da ist meistens die Musik dann im Pop-Bereich weniger wie die ganze Lichtorgel und das ganze Zeug. Und das ist natürlich in der Gourmandise dasselbe, dass wir so eine Sehnsucht haben nach Effekt, nach dem Gaumenknall und diesen und jenen. Und das funktioniert aber meistens nur ein-, zweimal. Also am Anfang ist man halt total verblüfft, hat man das Gleiche beim zweiten Mal dann erlebt. Da denkt man, aha, ja ganz nett. Und beim dritten Mal langweilt es, weil es eigentlich an der Tiefe fehlt. Und das muss man irgendwie auch lernen, dass man beim Essen die Tiefe des Geschmacks beurteilen kann und das ist eigentlich ein Lernprozess, der schon beim Baby losgeht. Am Anfang ist halt die Mutterbrust und die Milch ist recht süß und dann ist man schon richtig drauf auf diesem Trip. Und dann muss man sich aber aus diesem redundanten Essensverhalten, also immer das Gleiche, mit der Neugierde so langsam weiterentwickeln und dann kommt natürlich im späteren Alter dann das Exotische dazu, das wieder was ganz Besonderes ist. Und wenn man dann überall durch ist, dann kommt man oft wieder auf die heimische Küche, auf seine Wurzeln und dann gehört halt ein Beurteilungsvermögen dazu, ob die Soße aus der Packung kommt, ob das auch wirklich echt schmeckt oder ob es Aromastoff oder Glutamat ist, was die Bratensoße zusammenhält. Und all diese Dinge, das ist schon ein Lernprozess auf alle Fälle.
Ich habe aber eben das Gefühl, vielen ist das auch egal.
Ja, weil sie es nicht wissen. Wenn sie was nicht wissen, ist ja alles prima. Das ist ja irgendwie Macht, das Nichtwissen. Das verschafft auch eine gewisse Sicherheit. Und man sagt sich dann, so ist es halt und ist ganz prima, weil man es nicht anders kennt. Und wir befinden uns aber in Zeiten, wo auch die Jugend heutzutage, das hat ja angefangen mit den Müslis, also sagen wir so eine intelligente Jugend, höchst erfreulich darauf achtet, dass das Essen gesund ist und nicht nur, weil das so auf der Verpackung steht mit dem Kleingedruckten, sondern dass sie das wirklich erschmecken, wie eine Karotte wirklich zu schmecken hat und dass der Kunstdünger nicht hier die Geschmacksdominanz hat.
Also so ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit, was da möglicherweise entsteht. Ja. Wie oft stehen Sie denn eigentlich noch in der Küche in Ihrem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart?
Also ich bin jetzt 71 und es gibt natürlich viele Gäste, die denken, ich bin so ein toller Koch, weil da draußen sitzen 70 Gäste und ich koche die ganz alleine wie der Teufel. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ich stehe auch gar nicht so viel, sondern ich gehe in der Küche herum oder sitze so nebendran, beobachte das. Also man könnte das vergleichen mit der Tätigkeit eines Fußballtrainers. Das trifft es ziemlich genau, was ich mache. Weil ich bin ja ohne meine 10 Köchinnen und Köchin bin ich ja gar nichts. Also die Hauptsache sind die Spieler, also die Köche und die Köchin.
Und Sie probieren dann überall mal so ein bisschen und sagen, hier muss noch mal ein bisschen was dazu, da ein bisschen weniger?
Ja, dann korrigieren, drüber denken. Ah, machen wir es doch anders, ist es zu aufgebrezelt, machen wir alles ein bisschen schlichter oder und so weiter. Aber es gibt für mich dann nicht unbedingt so viel zu tun, sondern ich probiere mich halt durch und bin fast immer erfreut, weil ich einfach langjährige Mitarbeiter habe, die eigentlich zum Teil, also auf jeden Fall gewisse Dinge besser kochen können wie ich. Nur habe ich halt so ein bisschen diesen Überblick. Und wenn man zu nah mit der Nase in der Pfanne ist, da riecht man längst nicht alles. Und ich habe eine andere Aufgabe.
Ihr Restaurant ist ja auch mit einem Stern dekoriert. Mit was für einem Aufwand ist das verbunden? Und vor allen Dingen auch mit was für einem Druck?
Also, das war natürlich, ich habe jetzt in bald 40 Jahre diesen Stern, weiß gar nicht ganz genau. Das war am Anfang nachher eine ganz tolle Sache, weil da wird man ja bekannt und auch in gewisser Hinsicht anerkannt. Und wenn man jünger ist, will man halt Anerkennung und das ist das schlimmste Wort der Welt, diese Ehre, das kommt auch noch dazu. Das nimmt dann mit den Jahren natürlich dann ab, aber trotzdem ist man natürlich mit diesem Stern in einer Liga. Aber man muss sich davon lösen. Und manchmal muss ich auch lachen, wenn ich in der Zeitung lese, wie einer um den Stern kämpft. Das ist eigentlich für mich der falsche Ansatz. Man muss eigentlich für sich kochen, wie es einem selber schmeckt und dass es richtig gut ist. Und wenn dann so ein Michelin-Führer das auch gut findet, ist ja prima. Aber für einen Führer oder für die Lorbeeren zu kochen, das funktioniert vielleicht 10 Jahre oder das ist dann ja ähnlich wie eine Sportart. Also ich bin jetzt 50 Jahre Koch, wenn man das glücklich überstehen will und selbst in meinem 50. Jahr gefällt es mir besser wie vor 10 Jahren. Das geht nur, wenn man auf dem Teppich bleibt und das so macht, wie man es denkt. Und dann findet man seine Kundschaft, die einem das bestätigt. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man allen gefallen will, dann ist man beliebig. Das funktioniert schlecht.
Aber es gibt ja auch Kollegen, die geben ihren Stern oder ihre Sterne wieder zurück, weil sie sagen, der Druck, der ist einfach zu groß.
Ja, jeder reagiert nachher anders. Also ich habe überhaupt keinen Druck. Wenn er weg ist, ist er halt weg. Also
Sie haben ja Ihren Stern einmal verloren. 2001 war das.
Ja, so vor 20 Jahren ungefähr habe ich den verloren und das hat im Lokal keiner gemerkt. Die Kundschaft hat es auch nicht gemerkt. Weil ich habe das Gefühl, dass über diese Sterne-Diskussion nur die Leute reden, die gar nicht in so ein Restaurant gehen.
Da verbinden einige vielleicht Sterneküche mit viel Shishi und drumherum. Das lehnen Sie aber ab, Herr Klink. Wie sieht denn ein Vincent Klink-Teller aus?
Ja, zuerst mal muss ich sagen, es gibt natürlich Leute, die lieben das und das ist auch okay so. Und der Koch muss ja Geld verdienen und wenn er es mit Shishi verdient, ist er auch irgendwo recht. Also vielleicht war ich auch mal ein bisschen so am Anfang, aber ich habe mich da rausgearbeitet. Und mir geht es heute eigentlich um die Ware. Also das muss einfach bio sein. Und man muss selbst, also das, zum Beispiel das Fleisch, mein Küchenchef fährt das selber zum Schlachthaus und guckt sich das an. Und dann haben wir einen Fleischreiferaum. Auf der anderen Seite haben wir eine ziemlich extreme Gemüseküche, mit täglich mindestens 20 verschiedenen Gemüsen. Also dieser Beilagenkoch, der eigentlich ein bisschen abwertend behandelt wurde früher, das ist bei uns heute fast die Hauptsache. Und wir widmen uns natürlich dann auch raffinierten vegetarischen Gerichten, also nicht nur die Salatplatte oder irgendwie. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich so den Veggies entgegenkommen möchte, sondern ich finde einfach, in einem Menü muss ein gutes Stück Fleisch sein. Aber nur einmal. Und dann vielleicht ein bisschen Fisch und dann vielleicht zwei pflanzliche Dinge. Meinetwegen vegan oder sonst wie. Und dann ist das eine ausgewogene, gute, klassische Küche, die nach meinen Regeln passiert, die ich in Frankreich an der französischen Küche gelernt habe. Die ist aber sehr fleischlastig. Deswegen war mein Interesse bereits vor 30 Jahren schon sehr stark auf der italienischen Küche. Und diese Mischung, und das auch, sagen wir mal, kreativ weiterzutreiben, dann auch, dass die Portion auf dem Teller wirklich ausreichend ist und ohne Potemkinsche Dörfer, die da aufgebaut werden, um zu verschleiern, wie wenig drauf ist, kommen halt ein Haufen Kräutlein drauf und das lassen wir ja alles weg.
Sie sagen, keine Teller-Tätowiererei.
Ja, also die reine Lehre muss auf diesem Teller sein. Und wenn der mit diesem Purismus nicht gut aussieht, dann stimmt irgendwas nicht. Also ein wirklich gutes Gericht braucht keine Verzierung.
Sie sind in einem Klosterinternat zur Schule gegangen. Stammt aus dieser Zeit auch die Sehnsucht nach gutem Essen?
Ja, schon, aber der Kochberuf war überhaupt nicht mein Ziel, sondern mein Vater war Tierarzt. Und wir sind eigentlich dementsprechend mit Bauernbrot und kuhwarmer Milch und seinen ganzen Fleischproben von den Hausschlachtungen, Wurstdosen, also es drehte sich alles ums Essen. Der Vater war extremer Hobbykoch, also schon fast mit pathologischen Zügen.
Was und heißt das?
Ja, nur kochen. Also, oder wenn er frei hatte, fuhr er schon in den 60er Jahren zu Bocuse oder Illhäusern, zu den Häberlins und hauptsächlich im Elsass, das ist ja nicht so weit weg von uns, um dort zu essen. Und er konnte sich nichts anderes vorstellen, dass ich Koch werde. Und ich wollte eigentlich Bildhauer werden oder Grafiker oder irgendwas in dieser Richtung.
Wie schwierig war es dann, das zu akzeptieren, dass Sie eben Koch werden sollten, was Sie ja dann tatsächlich geworden sind und anscheinend haben Sie Ihrem Vater nachgegeben?
Das war gar nicht so schwierig, weil in der damaligen Zeit, da galt das als pädagogisches Mittel, das Faustrecht. Deswegen, ich finde es ja blöd, wenn heute einer da wegen Misshandlung daherkommt. Also es wurden ja letztendlich nach heutigen Maßstäben alle misshandelt. Man hat halt fast jeden zweiten Tag eine volle Watschen kriegt, gell, dass man einfach umgeflogen ist fast. Und mein Vater war ja auch noch Boxmeister in der Wehrmacht im Schwergewicht. Also ein Widerspruch bei ihm, das hatte wirkliche Folgen. Und dann war man nachher auch in der Tradition, dass wenn der Alte das sagt, musst du es einfach machen.
Also er hat Sie sozusagen zur Ausbildung geprügelt?
Es ist übertrieben. Es waren schon pädagogische Mordswatschen, die man gekriegt hat. Die haben aber meine Kameraden alle daheim auch gekriegt und so hat man da eigentlich nicht so drunter gelitten. Vielleicht war es sogar nötig bei mir, weil ich war schon wahnsinnig faul.
Aber wenn Sie so sagen, ja jetzt heute spricht man da vielleicht von Misshandlung und Sie können das nicht so nachvollziehen, aber es ist doch eigentlich besser, dass es heute nicht mehr so ist, oder?
Ja, das ist ganz wunderbar. Also wenn jemand von der guten alten Zeit spricht, ist das komplette Verfälschung, völliger Unsinn. Also die Zeit war überhaupt nicht gut früher.
Es heißt ja auch immer, für eine Kochausbildung muss man hart im Nehmen sein, weil es mitunter auch in der Küche sehr ruppig zugeht. Wie war das bei Ihrer Ausbildung? Wie haben Sie die erlebt?
Es war schrecklich, sage ich Ihnen. Also ich habe bis zu meiner Selbstständigkeit mit einer Ausnahme, ich war bei einem badischen Meisterkoch namens Katzenberger, der war sehr väterlich, aber ich habe eigentlich immer unter Angst gekocht. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich vor den Gästen Angst gehabt. Also es war eine komplette Zitterei andauernd, ob auch alles gut ist und so weiter. Also das hat sich richtig in meinen Schädel reingefressen. Und ich denke mal, im Unterbewusstsein ist das heute noch nicht ganz weg. Und das ist vielleicht auch ein bisschen meine Triebfeder, dass man unbedingt ganz gut sein muss und früh aufstehen. Und dass alles gut gerichtet ist und so. Also leichte Hintergrundpanik, wie, alles gut zu machen und so.
Wie hat Ihr Ausbilder damals diese Angst aufgebaut bei Ihnen?
Ja, der war Koch bei der Wehrmacht. Durch Geschrei natürlich. Und dann durch diese alten Üblichkeiten, wie man muss dem Chef morgens dann die Stiefel putzen. Als Lehrling hat man die Stiefel geputzt. Dann hat man einen Tritt in den Hintern gekriegt, putzt erstmal das Auto waschen und dann bist du wieder in der Küche und dann musst du den Rasen mähen. Also es gab auch überhaupt keine Freizeit. Also man hat morgens um 9 Uhr angefangen, mittags um 2 war das Mittagessen rum. Dann hat man halt Unkraut zupft in der Gartenwirtschaft oder der Oma im Garten geholfen oder sonst was. Also, und abends wurde wieder geschafft und es gab einen Tag frei in der Woche, das war der Sonntag. Da musste ich dann manchmal, weil mich der Chef so hat gut leiden können, nahm der mich auch noch mit zum Essen mit seiner Frau, also in den Schwarzwald gefahren. Das war scheinbar eine große Ehre, aber für mich überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel von dieser 68er-Bewegung habe ich null mitbekommen. Ich war einfach in einem ganz anderen Cancan. Und letztendlich hat mir das aber dann diese Ausdauer beschert, die man im späteren freien Beruf, also als Gastwirt, dann auch braucht.
Aber wie haben Sie es geschafft? Weil Sie gesagt haben, am Anfang hat die Angst immer mitgekocht und das ist dann besser geworden, sich von dieser Angst zumindest ein bisschen zu befreien.
Ja, ich habe es eigentlich nicht richtig geschafft. Ich bin auch in der Lehre zweimal abgehauen, war einfach weg. Einmal sogar 4 Wochen, bis mich die Polizei gefunden hat. Weil als Koch kann man ja in jeder Krachkneipe irgendwas anrühren und so weiter. So habe ich mich da über Wasser gehalten. Aber dann mit der Zeit, gerade bei diesem badischen Meister, kam dann auch die Freude am Kochen auf. Also die war schon auch immer ein bisschen da, nur mit den Umständen war ich nicht zufrieden. Und das hat sich ja bis in unsere heutige Zeit und in meinem Betrieb eigentlich ganz extrem niedergeschlagen, dass einfach ein Koch unter Angst nicht kochen kann, sondern nur ein glücklicher Koch kann ein gutes Essen machen.
Und Ihre Köchinnen und Köche sind glücklich?
Manchmal sind die so gepampert und geht es ihnen so gut, dass ich manchmal fürchte, sie werden vielleicht draußen in einem anderen Betrieb gar nicht mehr die Kurve kriegen. Also zweimal ist mir das schon passiert, sie sind dann heulend wieder zurückgekommen. Vielleicht sind sie auch ein bisschen verwöhnt, ich weiß es nicht. Aber unsere Ergebnisse im Betrieb sind eigentlich enorm und auch die Arbeitszeiten. Also wenn man nämlich ohne Geschrei und ohne Angst zielgerichtet arbeitet, dann kommt man mit einem 9- bis 10-Stunden-Tag in der Küche gut zurande. Allerdings vielleicht nur in Stuttgart, weil die Schwaben einfach nachts nicht hocken bleiben, sondern um 11, 11:30 ist die Bude leer.
Vincent Klink, viele kennen Sie aus dem Fernsehen, wo Sie seit Jahren immer wieder kochen. Regelmäßig sind Sie zum Beispiel in der Sendung ARD Buffet zu sehen. Musste man Sie eigentlich lange überreden, ins Fernsehen zu gehen, um dort zu kochen?
Ja, ganz am Anfang schon, das war vor 22 Jahren, weil ich hatte gar keine Ahnung von Fernsehen und wie das so wäre, weil wenn man Fernsehen guckt, da habe ich ja immer gekocht und so. Und das war aber eine tolle Redakteurin, die hat mich sehr lange begleitet und eine davon, mit der arbeite ich heute noch engstens zusammen, das ist schon fast familiär alles.
Als Sie angefangen haben, da gab es ja auch noch nicht auf jedem Sender die ganzen Kochshows, wie wir sie heute kennen. Teilweise sind das ja mittlerweile richtige Spielshows. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Also ich finde, es ist besser, die Leute gucken sowas an, wie wenn sie auf der Straße mit dem Baseballschläger rumrennen. Aber für mich selber kommt das so als Show nicht in Frage. Ich habe natürlich viele kritische Freunde, also auch gescheite Leute, und vor denen will ich mich nicht blamieren. Und deswegen habe ich von Anfang an eigentlich nie eine Show gemacht, sondern eigentlich einen Kochunterricht. Und den halt möglichst lebendig und auch möglichst einfach, dass man es kapiert. Mir ging es nie darum, zu zeigen, wie toll ich kochen kann, weil um richtig toll zu kochen, da brauche ich mein Team dazu. Und so war eigentlich meine Intention, ich muss die Leute so weit bringen, dass sie die Kartoffeln nicht im Glas kaufen.
Auch da konzentrieren Sie sich sozusagen auf das Wesentliche und nicht auf das Ganze drumherum.
Auf ganz Einfaches, dass die Leute einfach lernen, ein Kartoffelrösti, wie funktioniert das? Zack und fertig. Und da habe ich fast schon gar so einen missionarischen Trieb.
Es gibt ja auch eine Seite von Ihnen, die vielleicht nicht so viele kennen. Sie machen auch Jazzmusik und spielen hervorragend Basstrompete. Wie haben Sie das Instrument eigentlich für sich entdeckt?
Ja, ich habe in der Schule mal Trompete gespielt und irgendwie habe mich der Rabbel gepackt. Ich möchte das wieder anfangen, dann bin ich zu einem Instrumentenbauer. Und dann sagte der, was willst du denn mit einer Trompete, nimm doch was Größeres. Und das ist eine Basstrompete oder ein Bassflügelhorn, das hat also die doppelte Länge und das doppelte Gewicht wie eine Trompete. Und meine Lippen sind für das Instrument, auch für die Trompete, nicht richtig ideal. Ich musste also viel üben.
Was ist falsch mit Ihren Lippen?
Ich glaube, die sind zu weich, zu kussfreudig. Du weißt der Teufel. Jedenfalls, der Höhepunkt war dann 2018 die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Das ist so ein, eigentlich für klassische Elite gedacht, ähnlich wie vielleicht in Norddeutschland das. Das Nord gibt es ja auch so ein Riesenfestival. Und da musste ich aber, um mit diesen Leuten, mit denen ich auf der Bühne bin, mithalten zu können, täglich 3 Stunden üben.
Wir bekommen mal gerade einen Eindruck davon, bevor wir darüber sprechen, wie Sie das eigentlich überhaupt schaffen, dann auch noch 3 Stunden zu üben, neben der Küche und dem Kochen. Wir hören rein in ein Album, was Sie aufgenommen haben. Das heißt Stupor Mundi. Und das haben Sie zusammen mit dem Jazzpianisten Patrick Bebela eingespielt. Und Nobas Nuis heißt dieses Stück. Vincent Klinke mit der Trompete. Was begeistert Sie eigentlich am Jazz?
Keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, damit aufgewachsen. Meine Mutter war Fan von Louis Armstrong. Also zuerst war ja Glenn Miller, dann Louis Armstrong. Und so ist eigentlich der Pop oder auch die Beatles sind auch komplett an mir vorbeigegangen. Und selbst in meiner strengen Lehre in Lörrach bin ich heimlich dann nachts die Dachrinne runtergeklettert und in den Jazzclub hinunter in die Stadt und habe dort Oscar Peterson gesehen oder J.J. Johnson und diese Typen. Und mich hat das, also mit 15 Jahren war ich schon Abonnent einer Jazzzeitschrift, die es heute schon gibt. Ich war damit aber auch ein totaler Außenseiter, also man kriegt ja so viel weniger Freunde, gleichaltrige, wie wenn man Fußball spielt. Vielleicht lag es auch darin, dass ich sportlich so schlecht war und da ist man automatisch ein Außenseiter. Und das ist eigentlich ein Hineinhören. Also schon in der Schulzeit bin ich am Sonntag nicht zu den Eltern heimgefahren, sondern mit einem Freund zum Übernachten in den Englischen Garten nach München und dann in den Domizil Jazz Club. Da hat bereits schon Randy Brecker gespielt und ich habe ja gar nichts kapiert von diesem ganzen Gedudel. Aber wenn man das sich lange anhört, dann merkt man, das ist kein Gedudel, sondern der eigene Kopf ist einfach nicht schnell genug. Und das ist auch ein Lernprozess, den man einfach durchhaben muss.
Auf diesem Niveau zu spielen, dafür bedarf es natürlich viel Übung. Sie haben gerade erzählt, 3 Stunden am Tag. Wie bauen Sie die ein in Ihren Tag?
Ja, es ist ja, also man redet ja immer, wie hart der Beruf des Koches ist. Es ist auch ein Gedöns. Heute ist alles hart, wenn man nach 18 Uhr arbeiten muss. Aber das ist ja nicht so. Um 2 Uhr mittags ist das Essen rum und dann hat man frei wieder bis um 5:30. Und dann gibt es noch 2 freie Tage, Sonntag, Montag. Und ich bin Frühaufsteher, also zwischen 6 und 9 Uhr, wenn die Küche los ist, schreibe ich meine Texte. Und jetzt spiele ich nicht mehr diese Basstrompete, weil die einfach 2,5 Kilo wiegt und ich keine Lust mehr habe, auch so lange mit meinen verrückten Lippen darum zu kämpfen. Ich bin wieder zu meinem Jugendinstrument, zur Querflöte zurückgekehrt und da komme ich mit einer halben Stunde üben am Tag gut zurecht, also auf meinem Niveau, das wird eigentlich nie mehr Weltniveau, das muss es auch nicht
aber
sein.
Aber ich glaube, Sie sind auch immer ganz schön streng zu sich, oder? Wenn Sie so sagen, ja, heutzutage sagen alle immer, ach, das ist so hart und so. Ihnen fällt es schwer zu sagen, ja, mein Alltag ist tatsächlich manchmal anstrengend, oder?
Ja, wissen Sie, wenn man dauernd sagt, ach, wie schlimm es ist, dann ist es wirklich schlimm. Und wenn man so eine optimistische Grundeinstimmung im Kopf hat, das ist ja ähnlich wie beim Verliebtsein. Da braucht man weniger Schlaf, offensichtlich braucht man generell dann viel weniger. Und diesen Zustand, den muss man sich einfach bewahren. Also eine Begeisterung, das ist ähnlich wie Verliebtsein. Und wenn ich gern Flöte spiele, dann stehe ich halt eine Stunde früher auf und das macht überhaupt nichts aus. Oder momentan bringe ich mir das Mundharmonika-Spiel bei, was sehr, sehr schwierig ist, muss ich sagen. Also chromatisch, also mit den Halbtönen. Und da nütze ich aber die Zeit, ich habe das Ding fast immer dabei oder auf jeden Fall im Auto. Und wenn meine Frau dann am freien Tag geschwind sagt, sie muss beim Alnatura in 2 Minuten geschwind einen Blumenkohl holen.
Da wird nicht Radio gespielt, sondern Sie sitzen daneben, genau, mit der Mundharmonika.
Und sie kommt dann sowieso erst in einer halben Stunde, also ich mache ich Zeit immer. Und so fühle ich, ich bin dauernd am was machen, also bloß also rumhängen und sinnieren gibt mich und ich verwehre mich auch, dauernd in den Handy rein zu daddeln. Und wenn man nicht Fernseher guckt und nicht daddelt, dann hat man einen Haufen Zeit.
Wir haben schon über das Kochen und die Musik gesprochen. Es gibt aber noch eine große Leidenschaft von Ihnen. Das ist das Schreiben. Ihr aktuelles Buch heißt Ein Bauch, Lust wandelt durch Wien. Das ist nicht nur ein kulinarischer Streifzug durch die Hauptstadt von Österreich. Sie beschäftigen sich auch mit der Geschichte und der Kultur. Ich bleibe beim Bauch hängen. Ist für Sie Schreiben auch Bauchsache?
Ja, ich bin zum Beispiel in Grammatik, ich habe keine Ahnung davon. Und trotzdem, ich schreibe seit 86 Texte und habe schon viele Bücher veröffentlicht. Das bedeutet, dass ich ein gutes Gefühl habe, wie was sein muss, wie ein Satz aufgebaut sein muss. Mache ich alles gefühlsmäßig. Und ich kenne ja auch Germanisten, die ganz genau wissen, was da abläuft, aber die schreiben dafür keine schönen Texte. Da ist dann wieder zu viel Regelwerk im Spiel. Also das ist irgendwie eine natürliche Begabung, die sich aber natürlich auch in den letzten 30 Jahren durch Übung, auch dort muss man üben, sich schöne Wörter aufschreiben. Also ich bin nach wie vor Wortsammler, wenn ich ein schönes Wort höre. Wie zum Beispiel in Wien sagt man, wenn man leicht angetrunken ist, dann ist man angeflaschelt. Das finde ich jetzt einfach, so was merke ich mir dann. Und das belebt natürlich und gibt eine Farbe.
Angeflaschelt. Ja. Fällt Ihnen Schreiben ähnlich leicht wie Kochen?
Ja, eigentlich leichter. Dank des Computers. Ich schreibe ja rasend schnell. So wie ich rede, so schreibe ich ja auch.
Mit 10 Fingern oder mit 2?
Ich habe die bayerische Staatsprüfung für Maschinenschreiben und Steno, habe aber alles vergessen.
Warum haben Sie die gemacht, diese Prüfung?
Da im Internat wurde das angeboten. Oder wir mussten das machen, hat gar keine Lust dazu gehabt. Ich hatte auch nur einen 4er, aber macht nichts. Jedenfalls, der Computer bietet mir die Möglichkeit, meine Gedanken sofort hier reinzugeben. Dadurch ist es lebendig. Und dann muss ich die 1000 Fehler rauslöschen hinterher. Das ist eigentlich die meiste Arbeit.
Verspüren Sie eigentlich auch einen Drang, sich mitzuteilen? Sie schreiben ja auch ein Online-Tagebuch und da geht es auch um alle möglichen Themen, zuletzt zum Beispiel um den Brexit.
Ja, also von Anfang an, als ich mein Restaurant aufgemacht habe, war ich quasi auch missionarisch tätig. Ich musste ja den Leuten im Gastraum beibringen, dass man eine Artischocke nicht mit Haut und Haaren reinstopft ins Maul und dann wie eine Kuh kaut, sondern dass man dann den Blättern zupft, das auslöscht. Und da kam dann schon eigentlich dieses Missionarische. Ich bin aber auch so aufgewachsen. Mein Opa war Altphilologe, hat von den alten Griechen beim Mittagessen permanent deklamiert und mein Vater genauso. Das hat uns alles nicht interessiert. Komischerweise bleibt da scheinbar vieles im Unterbewusstsein hängen. Und beim Kochen ist es bis heute so, ich finde, als Koch habe ich die Verantwortung und die Pflicht gegen die Nahrungsmittelindustrie oder wenn ich jetzt an die ganzen Veganer denke, die diesen Mist essen, der so fertig angeboten wird, also künstliche Wurst.
Wo dann so Zusatzstoffe drin sind.
Das ist ja alles vielleicht vegan, aber es ist trotzdem Chemie. Also wie kann man bloß, und das sind doch eigentlich gescheitere Leute. Und Deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen Vegetarier, im Gegenteil, das sind ja alles sehr vernünftige Leute. Aber ich sehe auch, wie sie sich zunehmend verarschen lassen und dagegen muss man halt ankämpfen und muss für das Gute kämpfen und für gutes Fleisch und dann diese ganze Gesetzgebung mit der Tierquälerei, das finde ich alles ein Unsinn. Also ein Fleisch ist kein Grundnahrungsmittel, das muss halt die Politik mal einsehen und dann kann sich halt einer, wenn er kein Geld hat, es nur einmal in der Woche leisten und dann vielleicht was Gutes und dann hat er mehr Freude, wie wenn er jeden Tag Dreck isst.
Und schon satteln Sie Ihre Kampfsäue wieder, kriege ich da gerade so am Rande mit. Sie haben ja auch einige Jahre zusammen mit Wiglaf Droste die kulinarische Kampfschrift, so haben Sie das genannt, Häuptling eigener Herde herausgegeben. Was war das für ein Blatt?
Das war ein satirisches Heft, das sich um die Vernichtung der Nahrungsmittelindustrie gekümmert hat mit tollen Zeichnern. Da war immer ein Zeichner dabei, F.K. Wächter oder fragen Sie mich nicht, die ganzen Weltmeister. Jeder war da dabei. Und da haben wir in schärfster Art Kritik geübt am Essverhalten und aber auch, wie man sich im Restaurant benimmt und diese ganzen Dinge. Und Wiglaf Droste war ja ein Gigant der Worte, kann man sagen.
Letztes Jahr ist er gestorben. Sie waren lange befreundet. Was hat Sie miteinander verbunden?
Ja, ich habe dieses Heft gegründet und habe gedacht, Menschenskinder allein packe ich das nicht. Ich brauche einen, der da auch Ideen reingibt und so weiter. Und dann bin ich auf den Wiglaf Droste gekommen, habe ihn zum Essen eingeladen. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und dann ging das mindestens 10 Jahre lang, bis am Schluss ich nur noch alleine, alles alleine schuften musste. Und es ist ja schwierig, auch gute Autoren beizubringen. Das hat sehr viel Zeit weggefressen und meine Freizeit war eigentlich null. Und ich habe eigentlich mit diesen ganzen Dingen samt der Musik und so weiter in meinem ganzen Leben, jetzt bin ich ja 71, vielleicht 6-mal richtig Urlaub gehabt, der über 10 Tage ging, aber mehr war es nicht. Also auch heute nach 3 Tagen habe ich sowieso keine Lust mehr, egal wo ich bin. Also das hat dann zu so einem Leben geführt, wo ich in einem permanenten Flow war und dann musste man auch im Alter ein bisschen Ballast abwerfen. Und ich wollte mich auch um meine Schreibe kümmern und nicht um die Schreibe von tollen Autoren und so weiter.
Und Ihre Bücher schreiben Sie ja weiter, aber diese Zeitschrift, die ist, glaube ich, 2013 dann eingestellt worden.
Da habe ich dann aufgehört damit, ja. Das hing aber auch damit zusammen, dass unser Hauptvertrieb, das war ein toller Buchladen in Köln, der ist dann wegen Amazon oder hat das aufgegeben. Dann hat man keinen Vertrieb mehr und dann wurde alles richtig blöd.
Sie versuchen, Menschen für gutes Essen zu sensibilisieren. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Hat Ihnen eigentlich schon jemand mal Ernährungstipps gegeben, ein Arzt zum Beispiel?
Ja, andauernd. Also mein Arzt ist ja der unglücklichste Mensch. Seit 30 Jahren jammert er, ich bin zu dick. Aber sonst findet er einfach nichts. Cholesterin prima, Leber. Er kürzlich sagte, Sie haben ja eine riesige Leber, aber sie ist total gesund. Er hat gesagt, deswegen hatte ich auch noch nie einen Rausch. Ich weiß auch nicht, ich bin begnadet auf diesem Gebiet. Also Tipps kriegt man andauernd. Und ich habe tatsächlich mal eine Schlankheitskur gemacht, 14 Tage. Das war das Geld rausgeschmissen. Die 10 Kilo abgenommen waren im Vierteljahr auch wieder da. Sinnlos.
Das heißt also grundsätzlich beherzigen Sie solche Gesundheitstipps eher nicht?
Doch einen schon. Aber ich bin sowieso so gelagert. Als Koch ist man ein Bewegungsmensch. Ich bin also dauernd am Rumlaufen und am Rummachen, im Gartenhaus rauf und runter, hin und her. Und das ist eigentlich für die Gesundheit das Wichtigste. Und das gute Essen natürlich. Also, dass man keine irgendwelche Gifte dazu sich nimmt. Und dazu habe ich auch so eine Vorliebe zu gucken, was machen denn die anderen.
Gibt es da eigentlich irgendwas, was Sie selber nicht gerne kochen, aber doch gerne essen bei anderen?
Ja, wenn ich im Gasthaus bin, muss ich manchmal was essen, was ich selber nicht kochen würde, weil ich selber koche eigentlich gar nicht für Gäste. Das finde ich ein falscher Ansatz. Auch wenn man eine Hausfrau ist und man kocht für seine Freunde, das ist alles Unsinn. Man muss es für sich kochen, dass es einem selber schmeckt. Und dann ist man überzeugt. Und wem das nicht schmeckt, dann hat man die falschen Freunde oder die falschen Gäste. Also da bin ich da ein bisschen schon härter drauf und auch ein bisschen diktatorisch. Ich finde es auch ein Blödsinn, wenn man die Familie einlädt und jeder sucht sich irgendwas raus, jeder isst gegen jenen. Also wenn du das isst, dann stelle ich mir was anderes. Da kommt ja kein Gemeinschaftsgefühl auf. Und wenn Eltern mit ihren Kindern kommen und nach dem Kinderteller fragen, dann gibt's denn bei uns nicht, das sage ich. Nee, die essen das Gleiche wie sie, die kriegen halt ein bisschen kleineres Tellerchen, dass sie sich das, die sollen das lernen. Und wenn sie es nicht mögen, dann sagen sie einfach, das ist mein Pädagogenspruch immer, dann bist du wohl noch zu klein für diesen Fisch.
Vincent und Kling, vielen Dank für das Gespräch heute. Vormittag ein strenges Wort am Ende, aber wir haben Sie ja als durchaus fröhlichen und den Menschen zugewandten Koch heute erlebt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich auch.